Schwestern im Herrn, Gedenktag Maria Königin. Heute ist der Oktavtag von Maria Himmelfahrt, der achte Tag, seitdem wir in diesem Kirchenjahr die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels gefeiert haben. Das heißt, die Vollendung der Mutter Gottes als Mensch mit verklärtem Leib und mit ihrer Seele. Der Tod konnte ihr nichts anhaben. Die Integrität, die ihren Leib ihr ganzes Leben lang ausgezeichnet hat, hat auch der Tod nicht beschädigt. Sie ist in ihrer Integrität in den Himmel aufgenommen worden. Ja, ohne diese Integrität hätte sie auch warten müssen, was aber ausgeschlossen ist im Hinblick auf die Heilsbedeutung der Mutter Gottes, dass sie mit ihrer Auferstehung, mit ihrer Vollendung bis zum jüngsten Tag warten musste. Das gilt eben nur für uns. Aber am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel könnte man ja sagen, naja, das ist sozusagen ihr Privatvergnügen. Wir können uns das mit anschauen, wir können uns mit ihr freuen. Wir dürfen uns auch schon insofern freuen und uns wieder neu bewusst machen, dass auch das, was wir an der Mutter Gottes sehen bei ihrer Himmelfahrt, nichts anderes ist als auch das, was für uns bestimmt ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind zu dieser Herrlichkeit geschaffen. Gott hat uns geschaffen, weil er nichts anderes mit uns vorhat und kein anderes Ziel gesteckt hat und ein anderes Ziel auch nicht gibt, als diese Vollendung, die wir in Christus schon schauen dürfen, an Ostern und bei seiner Himmelfahrt und dann auch bei der Mutter Gottes bei deren Himmelfahrt. Aber heute kommt noch einmal etwas ganz Neues dazu. Ein ganz neuer Aspekt, ein neuer Akzent. Krönung der Mutter Gottes als Königin des Himmels und der Erde. Diesen Gedenktag haben wir erst seit 1954 eingesetzt von Papst Pius XII. Zum 100. Jubiläum des Dogmas ihrer unbefleckten Empfängnis 1854. Es war das Marianische Jahr 1954, an dessen Ende Papst Pius XII. Die Mutter Gottes zur Königin des Himmels und der Erde proklamiert hat und heute diesen Tag, den Oktavtag, es gibt ja im liturgischen Kalender diese Oktav von Maria Himmelfahrt nicht mehr, aber immerhin, es ist der Oktavtag, für dieses Gedächtnis festgesetzt hat. Aber was ist jetzt der neue Akzent? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir kommen gerade auch, was die Krönung der Mutter Gottes zur Königin betrifft, wie bei der Mutter Gottes überhaupt, leicht in die Versuchung, da sozusagen etwas Kitschiges draus zu machen. Es ist ja so schön, so ein Krönchen und das ein bisschen alles zu verziehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nichts gegen unsere Beteiligung unserer Herzen bei der Verehrung der Mutter Gottes, nichts gegen das kindliche Herz, das die Mutter wirklich loben und preisen will, das die Mutter verherrlichen will, das auch der Mutter Gottes antun will, was es nur an Liebe ihr antun kann. Selbstverständlich. Zum ganzen Menschen gehört auch sein Gefühl dazu. Da gehören auch die Emotionen dazu. Da gehört vor allen Dingen das dazu, was wir Herz nennen. Ja, wir sollen der Mutter Gottes mit ganzem Herzen und nicht etwa nur theologisch zugewandt sein. Aber hier müssen wir natürlich auch aufpassen, dass das Herzliche sich nicht verabsolutiert, sondern dass das auch, was möchte ich sagen, theologisch kultiviert bleibt. Was bedeutet das eigentlich, die Mutter Gottes als Königin einzusetzen? Es bedeutet eigentlich nicht nur, sie ein bisschen schöner zu machen, sondern es bedeutet eine Vollmacht. Heute kommt ein Wort hier ins Spiel, das uns gar nicht gut schmeckt, nämlich Macht. Ein König, eine Königin hat Macht. Sie ist nicht nur herrlich gekleidet, wobei ihre Kleider nicht schöne Kleider sind, sondern die Integrität ihrer Seele, ihre Unbeflecktheit, das macht ihre Schönheit aus. Die Unverletztheit ihres Leibes aufgrund der Integrität ihrer Seele, der Sündelosigkeit ihrer Seele. Wir müssen uns das immer wieder klar machen, wenn wir der Mutter Gottes einen schönen Mäntelchen umhängen, dann ist das alles in Ordnung. Aber wir dürfen nicht bei dem Mäntelchen stehen bleiben, sondern müssen immer sehen, dass das ein äußeres Zeichen für eine innere Wirklichkeit ist bei der Mutter Gottes. Ihre Sündelosigkeit. Wir können die Mutter Gottes, wir können ihre ganze heilsgeschichtliche Stellung überhaupt nur verstehen von der Optik der Sünde beziehungsweise ihrer Sündelosigkeit her, sogar von ihrer Bewahrtheit, von der Erbsünde. Ja, die Mutter Gottes wird heute als Herrscherin eingesetzt. Das heißt, hier wird alles auch herausgeholt, was da sozusagen so im Privaten verschwinden könnte noch bei ihrer Himmelfahrt. Ich nannte es gerade ihr Privatvergnügen. Nein, sie ist wie ihr Sohn, der König, der Herr schlechthin herausgehoben, in den Himmel aufgefahren, nämlich schon über alle Mächte und Gewalten. Es gibt nichts, was ihr nicht unterworfen wäre an Geschöpflichkeit. Alle Mächte und Gewalten. Sie ist die Königin, der Engel, der Erzengel, der Cherubim, der Seraphim. Und sie hat natürlich auch die Macht über die Hölle, über die Dämonen. Sie ist diejenige, die dem Teufel den Kopf zertritt. Und das bedeutet Macht, aber eine Macht im guten Sinn. Eine Macht, die so heilbringend ist, weil sie eben die schlimmste Unheilsmacht ist, die auf der Welt wütet, aber auch nur wüten kann, soweit man diesem Teufel in aller Freiheit auch die Macht gibt, zu handeln. Und das bedeutet immer zugleich, dass man die Macht der Mutter Gottes sozusagen blockiert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes und auch Gott üben ja ihre Macht nicht zwangsweise aus. Die Macht Gottes und die Macht der Mutter Gottes, die ist ganz anderer Art als jede irdische Macht. Nicht nur insofern, dass eine irdische Macht nie diese Macht, diese Kraft, diese Gewalt haben kann, wie sie sie hat und erst recht Gott sie hat, sondern dass ihre Macht, die himmlische Macht, immer nur zum Besten, immer nur zum Wohl aller Menschen, zum ewigen Wohl, zum ewigen Heil aller Menschen ausgeübt wird. Menschliche Macht wird meistens missbraucht, nämlich um andere Menschen zu unterdrücken, wie der Herr ja selbst sagt. Ihr wisst, dass die Herrscher dieser Welt ihre Untergebenen unterdrücken. Bei euch soll das nicht so sein. Vielmehr, wer bei euch der Größte sein will, der darf das ruhig sein. Aber das ist nur der Diener aller ist und nicht derjenige, der alles rechts und links neben sich sozusagen in den Boden stampft. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt ja dann auch, die Mutter Gottes immer mehr ins Spiel kommen lassen. Warum halten wir denn in ihrem Monat Mai, der Mutter Gottes Monat, die Weihe beider Gemeinden an das unbefleckte Herz Mariens? Das heißt doch nichts anderes, als sie ihrer Macht unterstellen, soweit die Leute das mitmachen wollen natürlich. Ich sage noch einmal, wer das nicht will, der steht dann auch nicht unter ihrem Schutz, sondern der gibt sie selbst den Mächten der Dämonen, den Mächten der Hölle preis. Es ist mir sehr wichtig, diese Zusammenhänge deutlich zu machen, weil davon so viel abhängt, einerseits und zweitens den Leuten im Allgemeinen, dass viel zu wenig bewusst ist und sie sich viel zu wenig für diese Zusammenhänge interessieren. Die Krönung der Mutter Gottes, die Promulgation der Mutter Gottes als Königin des Himmels und der Erde, das bedeutet wiederum ein neues, ganz wichtiges Element, nämlich die Mutter Gottes in ihrer königlichen Macht, dem Reich Gottes hinzuzufügen. Sie ist mit ihrem Sohn Herrscherin über das All. Auch über die Menschen. Frage ist, wie sehr wir uns die Bitten der Mutter Gottes zu eigen machen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ja schon eine Paradoxie. Ein Herrscher, ein König, der befiehlt. Und wenn der Befehl nicht durchgeführt wird, wird er eben gewaltsam durch die öffentliche Gewalt vollstreckt und durchgesetzt. Das ist Welt. Die Königin bittet sogar demütig. Ist uns das schon einmal aufgefallen? Sie bittet das und das zu tun, beten, fasten, beichten in Medjugorje, übrigens in Parenthese, nur gesagt, diese so oft auch in marianischen Kreisen geschmähte Medjugorje steht scheinbar, wenn man es, wie es jedenfalls der Beauftragte des Papstes, der Erzbischof, der polnische Erzbischof, ich habe im Moment seinen Namen nicht parat, gesagt hat, unmittelbar vor der kirchlichen Anerkennung. Was hat die Mutter Gottes, diese Königin der Welt, uns heute in unseren Nöten alles zu sagen? Und sagt es auch. Und was machen wir? Kirchlich nicht anerkannt, braucht man nicht, das nicht, dies, jens, jens. Losse Babbel, ich sage das jetzt mal gerade so schnoddrig. Ist das der Respekt vor einer Königin? Ist das der Respekt vor einer Mutter, die ihre Macht nur einsetzen will zu unserem Heil? Die Gefahren hunderttausendmal besser sieht, klarer sieht und auch einschätzen kann, die Gefahren aus der Hölle, als alle Menschen zusammen. Die Mutter Gottes sagt, ich stehe weinend vor den Toren Deutschlands, aber die Türen sind zu. Deutschen verhalten sich so gegenüber der Mutter Gottes, wie der Ahas gegenüber dem Propheten Jesaja, der zu ihm sagt: Wünsch dir ein Zeichen aus dem Himmel oben oder von der Erde unten. Und was sagt Ahas dazu? Ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Nee, die Mutter Gottes soll sich ihr Luft und ihr ganz Arbeit mit uns sparen und so weiter. Denn das würde ja dann heißen, sie würde uns moralisch, sage ich mal, verpflichten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir dürfen uns nicht in unserem sozusagen selbstgemachten Katholizismus da einrichten. Ich meine jetzt nicht nur hier so, sondern ich sage das ganz pauschal. Denn das hat auch damit zu tun, was der Herr heute am Ende des Evangeliums sagt. Die Ersten werden dann die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Klingt schön, dieses Sprachspiel, wir kennen es alle, aber es geht nicht um ein Sprachspiel. Haben wir uns denn eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie sowas sein kann, dass die Ersten am Ende die Letzten und die Letzten die Ersten sind? Wie kann das sein? Ganz einfach. Die Ersten, das sind die, die sind mit ein paar Tagen oder von mir aus auch ein paar Wochen oder Monaten zur Taufe gebracht worden. Und dann sind sie zur Erstkommunion gegangen und dann sind sie gefirmt worden und da ist das. Und da ist ein ganzes Programm abgespult worden. Haben alles gemacht. Erstkommunion. Und haben gedacht, damit wäre das eigentlich schon alles okay. Wo ist denn da Feuer? Wo ist denn da Begeisterung? Wo ist denn da der Enthusiasmus für den lieben Gott, für sein Reich, für den Aufbau seines Reiches? Das ist praktisch die äußere Erledigung von einem Geschäft. Und wer sind die Letzten, die dann die Ersten sein werden? Das sind die, die denen das Christentum nicht in die Wiege gelegt worden ist. Die das Christentum nicht gebracht haben. So wie die Ersten meinen, sie hätten schon mit der Taufe und so weiter, weil sie ihr christliches Geschäft sozusagen abgehakt haben und die Prozedur sozusagen durchlaufen haben, hätten sie schon den Fensterplatz im Himmel gepachtet. Das sind die, die zunächst draußen stehen, die vielleicht von Gott gar nichts gehört haben. Und die durch, und derer gibt es zunehmend mehr heute. Die dann auf einmal merken, das ist's, darauf kommt es an. Die Feuer fangen und brennen. Voller Begeisterung, voller Einsatz. Wo haben wir beispielsweise so einen Zeugen? Einer von den Letzten, der, ohne was beurteilen zu wollen, doch wohl zu den Vorderen gehört, sage ich einmal. In dieser jetzt in den vergangenen Tagen verstorbenen Ordensschwester Ruth V., dieser Ärztin, dieser Lepra-Ärztin in Pakistan, die man als die Mutter Teresa von Pakistan bezeichnet hat, die über 50.000 Leprakranke mit ihrer Medizin geheilt hat und die also da ein Lepra-Krankenhaus und eine Lepra-Hilfe organisiert hat landesweit und die erst mit 25 Jahren oder so irgendwas auf das Christentum aufmerksam geworden ist. Sie ist gebürtige Leipzigerin, Christentum, atheistisch erzogen, keine Spur davon. die zunächst sich evangelisch taufen ließ, ist ja alles evangelisch da drüben, aber schon nach 2 oder 3 Jahren merkte, ist nix. Wie viel Interesse muss man schon an Gott haben, an der Mutter Gottes haben, um sehr kritisch zu beachten, wo ist denn die wahre Kirche? War nicht eine, die gesagt hat, warum alle gleiche, Herr Gott? Dann wäre die nie katholisch geworden, wäre sie nie Ordensfrau geworden. Das ist sozusagen so ein Nachkömmling, diese Rutpfau. Von den Letzten, die aber heute für die Kirche ein leuchtendes Beispiel sein könnte. Ich weiß nicht, wie viele Deutsche das wahrnehmen, diese Frau überhaupt gekannt haben und jetzt wahrgenommen haben, dass sie gestorben sei. Übrigens im Radio hören sie davon nichts. Ne? Das zeigt die Qualität unserer Medien, liebe Brüder und Schwestern. Da hören sie nur noch englische Interviews, die dann also ins Deutsche übersetzt werden. Das ist alles, was uns noch geboten wird, und wir sind stolz darauf. Die eigentlichen Ereignisse in dieser Welt, die wichtig wären für die Welt wie für den Einzelnen, davon nimmt die Welt überhaupt keine Notiz und die Medien auch nicht. Weil sie von der Mutter Gottes nichts hören wollen, sondern nur noch ihnen die Welt wichtig ist. Was man macht, was angebracht ist, ja nicht auffallen, ja nicht exponieren. Denken wir einmal darüber nach. Machen Sie den Fernseher aus, liebe Brüder und Schwestern. Sehen Sie nur Blödsinn. Beten Sie lieber in Rosenkranz. Amen.